Breitband Topic.
Das Internet weiß scheinbar alles und wir immer weniger, denn wir lagern immer mehr Wissen und Erinnerungen ins digitale Netz aus.
Mit diesem Phänomen und seinen Folgen setzt sich auch eine aktuelle Studie auseinander. Die Psychologin Betsy Sparrow hat mit Kollegen an der Columbia University in New York herausgefunden, dass unser Gehirn dazu tendiert, nicht die Information an sich zu speichern, sondern den Ort der Information. Also man muss nicht alles wissen, sondern nur, wo es steht, an welchem Ort.
Genau, und dieser Ort ist eben immer häufiger das Netz. Nikolaus Hansen, der hat für uns mal die Ergebnisse der Studie zusammengefasst.
Wir haben alle im Geschichtsunterricht die russische Revolution behandelt. Aber wie lautet die Antwort auf die Frage:
Wann wurde Zar Nikolaus II. Hingerichtet?
Wenn wir die Antwort nicht parat haben, dann haben wir früher im Büro einfach mal einen Kollegen gefragt, der sie vielleicht wusste. Heute googeln wir die Frage schnell, sagt Betsy Sparrow, Psychologin an der Columbia University in New York, gegenüber dem amerikanischen Fernsehsender PBS.
Es gibt heute mehr Dinge, die wir schnell mal im Internet nachgucken, auch wenn wir oft in unserem eigenen Erinnerungsvermögen nur mal ein bisschen tiefer graben müssten. Die Antworten haben wir immer noch da, aber wir bemühen uns einfach nicht mehr, sie abzurufen.
Sparrow hat mit Kollegen eine Studie erarbeitet und untersucht, wie sich die ständige Verfügbarkeit des Internets auf unsere Aufmerksamkeit gegenüber Fakten auswirkt. Und sie hat Bemerkenswertes herausgefunden. Probanden wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Alle Teilnehmer hatten einen Computer, auf dem ihnen Fakten angezeigt wurden.
Europa ist der einzige Kontinent ohne Wüsten.
Der höchste Punkt in Pennsylvania liegt niedriger als der tiefste Punkt in Colorado.
Zar Nikolaus II. Wurde 1918 hingerichtet.
Eine Gruppe der Probanden musste davon ausgehen, dass die Informationen nach der Anzeige nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Sie konzentrierten sich auf den Inhalt und merkten ihn sich. Der anderen Gruppe wurde die Information gezeigt und auch, wo sie diese auf dem Computer wiederfinden würden. Diese Gruppe merkte sich vor allem den Ort der Information und weniger die Information an sich.
Es ist etwas beängstigend, dass wir die Erinnerung an Dinge, die wir gelernt haben, auslagern. Und ich frage mich, ob das unsere generelle Fähigkeit zu erinnern beeinträchtigt. Aber das glaube ich nicht. Dafür gibt es keine Erkenntnisse.
Unbewusst handeln wir völlig rational. Dinge, die wir uns nicht länger merken müssen, legen wir woanders ab. Im Internet. Dieses haben wir ohnehin auf dem Computer am Arbeitsplatz, zu Hause und selbst unterwegs auf dem Mobiltelefon ständig dabei. Das ist nicht nur rational, sondern auch praktisch, denn die Informationen im Internet sind aktualisiert und stehen uns in Echtzeit zur Verfügung. Damit ist das Internet ein allwissender, guter Freund, der immer bei uns ist.
Ja, und wir vertrauen unserem guten Freund dem Netz also immer mehr Informationen an, natürlich mit der Erwartung, dass das Internet nichts vergisst. Mit der erwähnten Auslagerung des Gedächtnisses hat sich auch Frank Schirmacher beschäftigt. Der Journalist und Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sieht in der Rolle des Netzes allerdings mehr als nur eine Ansammlung von ausgelagertem und jederzeit abrufbarem Wissen. Insofern ist für ihn das Bild des erinnerungsträchtigen Freundes nicht ganz ausreichend.
Es ist ja nicht so, dass das Internet nur jetzt mich sozusagen erinnert, wenn ich es erinnern will. Also wenn Sie das aufs Bild des Freundes übertragen. In der Tat, ich kann meinen Freund fragen, sag mal, wie war das noch oder so. Es ist aber etwas ganz anderes und das ist mein Punkt, wenn dieser Freund ständig Buch darüber führt, was ich ihn frage. Und aus diesen ganzen Anfragen, die ich ihm stelle, eine Art Profil meines Gehirns, meines Wissensbedarfs erstellt, das mit vielen anderen Informationen verbindet und dann irgendwann sagt zu mir, hör zu, ich weiß schon, was du als nächstes wissen willst. Das ist nicht mehr nur der Freund, der sozusagen zufällig von mir befragt wird, sondern das ist der Freund, der da bereitsteht und gleichzeitig ein Screening macht all dessen, was mich interessiert. Und das tun sie mit jeder Google-Anfrage, wie sie wissen. Und das halte ich doch für neu.
McLuhan, der hat ja diesen Begriff der Extension of Man. Er hat mal in einem Interview gesagt, Zitat, der Mensch trägt das Gehirn jetzt außerhalb seines Schädels und die Nerven außerhalb seiner Haut. Eine neue Technologie züchtet einen neuen Menschen heran. Dem würden Sie widersprechen?
Ich bin da ganz bei McLuhan, der das Internet ja nicht kannte. Und das ist ja auch genau das, was auch in Amerika im Augenblick interessant diskutiert wird. In der Tat, wir verlagern nach außen. Aber wir verlagern nicht nur nach außen Wikipedia-Wissen. Also das finde ich mittlerweile fast die trivialste Frage. Weiß ich, wie hoch der Kilimandscharo ist und ähnliches. Sondern wir lagern aus wirkliche kognitive Prozesse. Die Frage, wie man zu Urteilen kommt. Die Frage, die Google immer wieder ja fast wie ein Mantra vor sich hertragt, ein Muster herauszufinden, wie jemand tickt. Wir werden damit konfrontiert werden, immer mehr, dass in dem Maße, in dem wir kognitiv abhängig werden von diesen Netzen, uns auch Dinge des Denkens selber, des Erinnerns und das Erinnern ist notwendig fürs Denken, abgenommen werden. In diesem Fall von hocheffizienten, faszinierenden großen Konzernen.
Aber könnte man nicht auch sagen, dass diese Auslagerung auch ja Möglichkeiten, Potenzial bietet für neue kognitive Ressourcen, die wir uns dann quasi, die uns ermöglicht werden, da wir eben auslagern können, entlastet werden?
Ja, das würde ich sofort bestätigen. Es kann zu völlig neuen, ja auch zu einem neuen, fast evolutionären Sprung des Denkens führen. Ich gehe aber jetzt mal von der Gegenwart aus. Und da wird einem dann doch erstmal mulmig. Wir sind ja in der Transformationsphase. Es gibt ja Branchen, die haben das Denken, wenn Sie so wollen, ausgelagert. Hochkomplex. Nehmen Sie die gesamte Investmentbankerbranche. Die gesamte Börsencrash ist eben nicht nur abhängig von der Gier einzelner Menschen, sondern auch, wie wir wissen, wie es ja sogar Alan Greenspan von dem amerikanischen Kongress gesagt hat, davon, dass wir eine hochkomplexe Intelligenz hatten, die Berechnungen ausführte in unglaublicher Geschwindigkeit, die selbstständig und selbsttätig dann auch Entscheidungen führte. Natürlich ist das jetzt ein sehr begrenzter Bereich und ein auch sehr mathematischer Bereich menschlicher Kommunikation. Aber hier sieht man doch, dass diese Form von Intelligenz, die da entsteht und von der wir uns abhängig machen, also die Behauptung, wir hätten die unter Kontrolle, ist zumindest ein bisschen gefährlich. Ich plädiere ja nur dafür, dass wir endlich wegkommen von der Frage, ist diese Technologie gut oder schlecht? Die Debatte ist eine andere. Die Debatte ist, diese Technologie ist da. Und was tut sie? Wahrscheinlich die erste Technologie, weil sie Empfänger und Sender in dieser Weise verbindet. Was tut sie mit unserem Gehirn? Was tut sie mit unserem Bewusstsein? Wie verändert sie das? Und wie können wir diesen Abhängigkeiten begegnen?
Wie erklären Sie sich denn eigentlich das Vertrauen, das wir dieser Technologie des Netzes entgegenbringen? Weil Erinnerungen und Wissen auszulagern hat ja natürlich auch viel mit Vertrauen zu tun.
Ja. Was tatsächlich der Fall ist, ist, das kann niemand bestreiten, der Benefit, also das Positive, das diese Systeme uns bringen, ist unbestreitbar. Das fängt beim GPS-System an und das hört bei Wikipedia nicht auf. Das heißt, wir werden permanent belohnt von diesem System, weil sie einfach gut funktionieren. Und wir werden sogar in vielen Fällen von ihnen sehr viel besser bedient, als es vom Menschen der Fall ist. Also entsteht dadurch ein genuines Vertrauen. Das ist ja fast so eine religiöse Debatte zum Teil. Also Google nennt sich Don't be evil. Das sind religiöse Metaphern, Gegner, angebliche Gegner des Internets, Freunde des Internets und so. Wir wissen, dass durch viele Studien, dass Menschen zu Computern eine sehr sonderbare Beziehung eingehen. Die ist fast tatsächlich auch, also auch zum materiellen Computer, der auf ihrem Schreibtisch steht, die hat echt etwas mit einem Lebewesen zu tun, mit Menschen. Das ist eine libidinöse Beziehung, die mit anderen Geräten, vielleicht gerade noch mal mit dem Auto, aber das Auto kommuniziert im Augenblick noch nicht mit ihnen, so eigentlich bei Technologien noch nie beobachtet wurde. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sie mit uns interagieren, die uns lesen, die uns analysieren, die schauen, was denkt der, die unsere Sprache mittlerweile sehr, sehr gut verstehen. Ich meine damit auch die geschriebene Sprache. Und die also in einen Dialog mit uns eintreten, von dem viele Menschen, auch ich, gar nicht so genau wissen, wie er funktioniert. Und darum sage ich, wir müssen eigentlich unseren Wissensbegriff erweitern. Und darauf ist nicht nur das Wissen, das ich im Internet finde, sondern ich möchte auch gerne das Wissen haben, vor allen Dingen von den großen Konzernen, über mein Denken und über mich, dass sie mir nicht preisgeben. Ich kann Ihnen das nur noch mal in einem ganz, ganz konkreten Nummer schildern. Ich habe im iPad mir ein Buch runtergeladen und das gelesen im Urlaub und blätter dann um und dann ist da plötzlich ein Satz unterstrichen. Und dann klicke ich da drauf, da konnte man draufklicken und dann stand da, 827 Leute fanden diese Stelle interessant. Das ist so eine völlig neue Phänomen von Beobachtung, dass sozusagen Konzerne wissen, wo ich lese, wie ich lese, aber auch was ich sozusagen, wo ich verweile, worauf ich zurückkomme. Und dieses Wissen ist das Wissen, das ich gerne auch hätte, dass Sie es mit uns teilen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Die Schlussfolgerung vielleicht, die man dadurch hätte, ist, wenn es so wäre, dass Unternehmen sich öffnen, wären wir dann quasi vor einem allgemein abrufbaren kollektiven Wissensgedächtnisses, so wie es theoretisch schon immer auch in der Soziologie beschrieben wurde, wäre es dann quasi manifestiert in einer Technologie?
Ich glaube, wenn man so weit wäre, dass man die Debatte im Augenblick erkennen würde, dass wir im Augenblick die Entwicklung des Netzes natürlich sehr platt ökonomisch getrieben ist. Wir reden von Unternehmen, die sehr viel Geld verdienen wollen und auch verdienen. Google ist eine Anzeige, wie Frank Riegert vom Chaos Computer Club zu Recht sagt, ist eine Werbemaschine. Ich glaube, diese ökonomischen Bedingungen des Netzes, die ja in gewisser Weise im Widerspruch stehen zu diesem ganzen nicht ökonomischen, denken Sie an Wikipedia, die kriegen kein Geld dafür, dass sie es machen. Diese Debatte ist zu führen. Und es ist gar keine Frage, dass es eine Utopie einer Gesellschaft gibt, die durch ein Computernetz wie das Internet eine unglaublich auch geistig produktive Gesellschaft wird. Mir scheint im Augenblick, dass das sich abgespaltet hat, dass es das fast nur noch in Gruppen passiert, die sehr stark im Internet zu Hause sind, dass ansonsten eigentlich das Ökonomische das Sagen hat. Also wenn in Facebook, ohne dass es die Leute wissen, analysiert wird, wer ist in einer bestimmten Freundschaftsgruppe der Anführer oder der Meinungsführer, damit man diesem Meinungsführer eventuell mal ein Produkt empfiehlt, das er dann seinen Freunden wiederum empfiehlt. Das war eigentlich nicht der Sinn dieser ganzen Operation. Das wird sich alles angleichen, es wird alles irgendwann gelöst werden, aber ich glaube, wir müssen wissen, dass wir einen Preis zahlen und ich hätte gerne was zurück für den Preis, den wir zahlen.
Vielen Dank an Frank Schumacher. Das ungekürzte, knapp 20-minütige Gespräch, das können Sie auch im Netz nachhören. Den Link dorthin finden Sie bei uns auf breitband.deradio.de.